Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute habe ich einen weiteren Partner hier im Studio bei uns und ich freue mich, James von Enden heute zu haben. Er ist auch Partner bei unserem Event am 30. und 31. Januar in der Motorworld. Hallo James, ich begrüße dich.
Dankeschön, hallo Willi, schön, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Ja, James, du bist Gründer und Managing Partner von der Firma Perlentaucher. Mhm. Alleine dieser Begriff Perlentaucher ist ja für mich fantastisch. Also du tauchst nach Perlen auf der schönsten Insel der Welt. Ist das richtig so?
Ganz genau. Im Grunde genommen hast du ja schon erklärt, was wir machen. Also der Name sagt eigentlich alles. Perlentaucher, wir suchen auf der schönsten Insel der Welt nach tollen Immobilienprojekten und versuchen sie dann zu einer Perle zu entwickeln.
Das, was der Name sagt, das erfüllt ihr ja auch, so wie ich informiert bin. Ihr habt eine Performance mittlerweile von 10 Jahren.
Ja.
So, ihr habt über 40 tolle Projekte entwickelt und aktuell, so ist meine Information, habt ihr circa 100 Millionen Bauvolumen, was ihr am Entwickeln seid oder was in der Entwicklung ist?
Wir sind mittlerweile doch schon 15 Jahre am Markt. Also okay. Wir haben 2010 habe ich die Firma gegründet und haben seitdem sehr, sehr viele Objekte entwickelt. 40 plus würde ich sagen, definitiv. Verkaufsvolumen bezieht sich so ungefähr so auf 200 plus Millionen und Under Management über 100, ja.
Bitte erkläre mir mal Under Management, was verstehst du darunter? Wenn ihr einen Auftrag habt, das Projekt macht,
ja.
So, wann hört eure Leistungsbereitschaft auf?
Also wir unterscheiden, bei Perlentaucher haben wir im Grunde genommen unterschiedliche Säulen. Also auf der einen Seite, wir sind Projektentwickler. Und wenn ich von Under Management rede, dann bezieht sich das auf das Kapital, was wir selbst, sag ich mal, aufgenommen haben oder geraced haben, mit wem wir und damit machen wir unsere eigenen Projekte.
Okay.
Das ist die eine Sparte. Dazu zähle ich jetzt nicht Projekte, wo wir für Dritte Immobilien bauen. Also machen wir ebenfalls, dass jemand, ein Kunde kommt, du kommst zu uns und sagst, ich möchte gerne eine Immobilie von Perlentaucher haben. Das geht auch, ist nicht unser Kerngeschäft. Und wenn das Projekt interessant ist und es eine gewisse Chemie gibt zwischen den beiden Parteien, dann würden wir uns auch darauf einlassen.
Also Chemie ist natürlich auch finanzielle Möglichkeiten.
Finanzielle Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite, ich finde es halt super wichtig und das meine ich ernst, ist das Gegenüber oder die Person, mit der man, sage ich mal, am Tisch sitzt, man muss eine gewisse Bindung haben und das merkt man eigentlich relativ schnell, ob die Bindung vorhanden ist oder nicht, weil am Ende des Tages geht so ein Bauprojekt ja über 4 Jahre. Und dann hat man, klar, die Designphase, dann die Bauphase, dann nachher die Genehmigungsphase und. Und dann kommt ja noch die Mängelbeseitigung, die Nachbetreuung. Das heißt, man hat wirklich einen langen Faktor, eine lange Zeit, mit der man mit der Familie, sage ich mal, zusammenarbeitet. Und da muss es halt auch passen. Es ist halt dann nicht so schön, wenn es halt da nicht passt.
Damit unsere Zuhörer und Zuschauer das auch verstehen, so, ich sehe 3 Säulen. Die Projekte, die du selber machst, als Firma, als Perlentaucher, dann Auftraggeber, ich möchte ein Haus bauen, sage ich, bitte James, bau das. Und die dritte Phase, an sich Kooperationen, dass du, ich sag mal, selber mit investierst und andere Partner mit in das Objekt reingehen. Habe ich das richtig verstanden?
Also auf der einen Seite, wir machen Partnerschaften, ganz genau, suchen Partner, suchen Investoren, die mit uns zusammen die Projekte entwickeln. Aber das sind dann auf der einen Seite eigentlich fast nur Geldgeber, Investoren, die dann eine gewisse Rendite suchen.
Hier sitzt im Driver's Seat.
Wir sitzen im Driver's Seat, wir sitzen auch gemeinsam in der Gesellschaft haben dann eine Equity-Beteiligung, die auch, wir sitzen gemeinsam in der Gesellschaft. Wir sind auch dann der Managing Partner dieser Gesellschaft. Und kümmern uns darum, dass das Projekt profitabel ist. Also wir sitzen voll im Driver's Seat. Dann gibt es natürlich auch Projekte, wo wir nicht im Driver's Seat sitzen, sondern wo vielleicht der Investor kommt und sagt, ich habe schon ein Bauland, ich möchte gerne, dass ihr das alles für mich macht, aber wir machen es als Projekt, wir wollen es verkaufen. Dann haben wir nur Beteiligung, Gewinnbeteiligung, das gibt's auch. Das wäre dann die zweite Säule. Und die dritte wäre dann, dass wir auftragsbezogene Geschäfte auch machen.
Meine Damen und Herren, und jetzt fängt es an, sehr spannend zu werden. Denn ich werde jetzt James fragen, wie dann seine Historie ist, wie er einerseits zu der Leidenschaft gekommen ist, Immobilien zu machen im größeren Sinne, so Immobilien zu entwickeln, sondern auch, was hat dich getrieben, dass du überhaupt auf die Insel gekommen bist? Wie ist das entstanden? Und meine Damen und Herren, das ist so spannend. James, leg los. Sage mir, woher deine Mama kommt, woher dein Papa kommt. Und zum Schluss natürlich werden wir darauf kommen, wo deine Frau herkommt.
Ja, das ist in der Tat eine lustige Geschichte. Also ich bin, um damit mal anzufangen, in Australien geboren worden, in Sydney. Und das nur, weil meine Eltern damals auf Papua-Neuguinea gelebt haben, mein Vater im Kaffeegeschäft dort tätig war und die Krankenhäuser zu der Zeit dort nicht so gut waren. Insofern mussten wir einmal kurz nach Sydney rüber, dort zur Welt gekommen, dann wieder zurück nach Papua-Neuguinea, dort einige Jahre meines Lebens verbracht und dann nach London und dann erst nach Deutschland, Bremen.
Nicht nach Hamburg?
Nach Bremen, genau. Mein Vater ist Hamburger und genau, meine Mutter, wie du schon gerade angedeutet hast, die kommt aus Kenia, Nairobi, ist natürlich weiß, britische Kolonie, weil das ist dann normalerweise die nächste Frage, die dann immer kommt. Genau, insofern sind wir so, sag ich mal, ein sehr kunterbunter Haufen und sind aber dann am Ende in Bremen gelandet. Und ja, da habe ich dann ganz normal Abitur gemacht, aber ich hatte nie so 100% die richtige Verankerung in Bremen und bin dann relativ schnell ausgewandert schon direkt nach dem Abitur und war dann erstmal unterwegs in der weiten Welt und habe Spanisch gelernt in Mexiko.
Okay.
Und das war dann auch, sage ich mal, so ein bisschen der Grundstein, dass ich von dort aus nach Madrid gegangen bin, internationale Betriebswirtschaft in Madrid studiert habe, danach nochmal einen Master in Oxford, auch Madrid und in Paris. Und von dort aus bin ich auf Mallorca gelandet. Warum? Ja, das ist eine gute Frage, aber am Ende des Tages wollte ich die Internationalität beibehalten. Ich wollte nicht wieder zurück nach Deutschland, einfach nur das, ein Land, eine Sprache, sondern ich wollte gern mit Engländern sein, mit Spaniern sein, mit Deutschen sein, international. Und ich hatte immer einen Bezug zu der Insel, schon sehr, sehr früh. Das erste Mal war ich, glaube ich, mit 6 Jahren hier. Und meine Eltern hatten dann immer eine kleine Immobilie hier vor Ort. Und ich fand es halt einfach, von Anfang an toll, die Insel. Und den Flair und wenn ich im Flughafen angekommen bin und aus der Tür rausgekommen bin und die Luft eingeatmet habe, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber diese Pinienluft wahrgenommen habe, wusste ich, hier bin ich zu Hause. Und insofern habe ich mich dann hier niedergelassen und wollte eigentlich immer Projektentwicklung machen im gehobenen Segment. Und das habe ich dann nach dem Studium auch umgesetzt, obwohl dann alle zu mir gesagt haben, du bist nicht ganz dicht. Was gehst du denn jetzt nach Mallorca, sprichst doch so viele Sprachen, bist international unterwegs, geh doch nach London. Was willst du da, mein Junge? Und insofern, okay. Aber da ich meinen eigenen Kopf habe, habe ich das dann so umgesetzt.
Ja, toll. Also zuerst muss ich jetzt noch mal die Frage stellen. Papa Hamburger und der geht dann nach Bremen. Mhm. Also im Rheinland gibt es, ich sag mal, die Freudepotenziale zwischen Köln und Düsseldorf.
Richtig.
Aber zwischen Hamburg und Bremen gibt es ja auch so, bitte seien Sie mir nicht böse, noch Derby oder Art Hassliebe oder das wie auch
so,
immer.
Das ist so.
So, und das hat dein Papa dann aber gut hinbekommen.
Das hat er irgendwie hinbekommen, aber ich glaube, wenn man Hamburger ist, dann bleibt man Hamburger, dann kann man auch nicht sich von den Bremern einlullen lassen und insofern sein Herz schlägt immer noch für den HSV.
Okay.
Aber irgendwie hat
aber teilweise schwierig, diese Liebe aufrecht zu
machen. Ja, das ist so, aber das ist eine Hassliebe und insofern, sind sie an der ersten Liga, insofern.
Ja, aber meine Damen und Herren, wir müssen auf eins natürlich achten, also Hamburg, Bremen, Weltenbummler und seine jetzige Frau ist auch aus Bremen. Richtig. Also da ist etwas hängen geblieben.
Ganz genau.
Ich möchte aber zu dieser Internationalität nochmal zu sprechen kommen. Ich sag mal, du bist ja dann eine Art Weltenbummler. Mhm. Du bist im Endeffekt als Weltbürger ja an sich groß geworden.
Ja.
Und ich verstehe, was mich an Mallorca so fasziniert, das ist diese Internationalität.
Genau.
Für mich ist Mallorca an sich ein Spiegelbild von allen mindestens europäischen Ländern mit ihren Charakteren.
Ja, 100%.
So, also du hast 3 Kinder, ich habe 5. So, wenn ich sehe, wie die Kinder hier zur Schule gehen, 43 Nationalitäten.
Richtig.
Wenn ich heute in deren WhatsApp-Gruppe sehe, da ist die ganze Welt vertreten. Ja. Also ich finde das so fantastisch.
Mhm.
So, und das dürfen wir hier auf dieser wunderschönen Insel erleben und unseren Kindern auch weitergeben.
Ganz genau. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man seinen Kindern sowas weitergeben kann. Weil später fürs Leben, ob es nun auf Mallorca ist oder wo auch immer, wenn man international aufwächst, andere Kulturen kennenlernt, nicht umsonst, also einer unserer Slogans auch in der Firma ist Think Global, Act Local. Aber ich meine, es ist halt am Ende des Tages, die Welt wächst immer weiter zusammen. Und wenn die Kinder dann von früh auf viele Sprachen lernen und unsere Kinder zum Beispiel sprechen untereinander Spanisch oder Englisch, Deutsch natürlich auch, aber ohne Probleme, Erstsprache ist wahrscheinlich Spanisch mittlerweile. Und ich finde, da kriegt man halt von Anfang an einen gewissen, ja, Vorteil.
Ja, fantastisch. So, aber jetzt weiter mit deiner Entwicklung.
Ja.
So, also, dann bist du auf die Insel gekommen mit der Absicht, das zu machen, was du heute machst.
Ja.
Weil da sind ja ein paar Jahre zwischen. So, was, wie hast du, ich sag mal, die Liebe zur Immobilie ist ja eins.
Mhm.
Man muss ja auch die Immobilie dann können und kennen und umsetzen.
Richtig.
Erzähle uns bitte da deinen Werdegang.
Genau, also der Start erfolgte über Engel und Völkers, die Marke kennt man ja gut. 2006 bin ich dann hier auf die Insel gekommen und habe dann da angefangen. Das war ja noch der absolute Boom. Insofern konnte ich da ganz gut in
bis 2008, als wir die Finanzkrise hatten. Ja.
Ganz genau. Im Grunde genommen hast du es eigentlich schon vorweggenommen. Also nein, aber genauso ist es. Also ich war bei Engel und Völkers eine Zeit lang und später kam ja dann, wie gesagt, der Crash. Und in der Zeit habe ich dann gesagt, jetzt würde ich mich gerne selbstständig machen. Wahrscheinlich der döste Zeitpunkt oder auch nicht. Aber im Grunde genommen, ich hatte ja in den Jahren zuvor den Markt kennengelernt. Ich war damals verantwortlich unter der Hand von dem damaligen Lizenznehmer, sage ich mal, die Büros zu betreuen. Und war dann halt in allen Büros unterwegs, in Portals, in Santa Ponsa, in Andratx, in Santa Maria und habe so einen super Überblick über die Insel bekommen. Und hat auch da in der Zeit das Top-Netzwerk aufgebaut. Und auch da, wenn wir jetzt wieder über Internationalität sprechen, was hat mir damals sehr geholfen, dass ich Spanisch sprach. Das war absolut nicht normal, dass ein Deutscher Spanisch sprach. Und dann bin ich natürlich zweisprachig aufgewachsen mit dem Englisch und habe an Englisch studiert. Insofern war das, glaube ich, damals mein Competitive Advantage, um es mal so zu sagen. Dann habe ich die Insel gut kennengelernt. Ich habe ein bisschen was vom Geschäft verstanden. Und habe dann gesagt, in der Krise, was suchen die Leute in der Krise? Sie suchen Schnäppchen. Und dann habe ich mich damals mit meiner Boutique Privatim, hieß sie damals, selbstständig gemacht und habe eigentlich mein Netzwerk genutzt und habe in der Krise nach Schnäppchen gesucht. Aber man muss dazu sagen, selbst damals in der Krise 2008, 2009, es war zwar eine globale Krise, aber Mallorca trotzdem als Standort war immer noch extrem sicher. Die Immobilien sind nicht großartig gefallen, also absolut nicht, sondern es war vereinzelt, hat es den einen oder anderen erwischt. Und in der Zeit habe ich dann versucht, diese Immobilien cherrypicking-mäßig zu finden und habe dann über mein Netzwerk den Leuten Immobilien verkauft. Noch gar nicht mit dem Gedanken, sie selbst dann zu entwickeln, weil da fehlte mir dann auch natürlich das Kapital für, sondern erstmal das Geschäft zu machen, eine Investorenplattform so langsam aufzubauen. Und habe so auch meine ersten Partnerinvestoren kennengelernt, indem ich denen ein Haus verkauft habe zu einem guten Kurs. Und sie dann gesagt haben, okay, dem Jungen kann man vertrauen. Genau.
Sehr schön gesagt.
Dem kann man vertrauen. Und am Ende des Tages haben sie mit mir da auch Geld verdient. Und hab denen erzählt, was ich machen möchte. Aber es war nicht so, dass ich einen Businessplan hatte, ausgearbeitet und so weiter. Und ich muss auch.
Das war Intuition.
Ich hatte auch keine Ahnung vom Geschäft. Also ich bin ja kein Architekt, ich bin kein Ingenieur und gar nichts, sondern es war halt einfach pure Leidenschaft, das zu machen. Ich würde sagen, ich bin sehr designaffin. Ich bin jetzt auch kein Designer, aber ich bin designaffin. Deswegen ist unsere Marke auch, glaube ich, in der Richtung stark unterwegs. Aber das war, wie gesagt, einfach die Leidenschaft, die Lust, was zu erlernen und den Willen, was zu machen, den ich oder das, was ich machen wollte. Und da habe ich Leute gefunden, Rheinländer, Kölner, die mich dort unterstützt haben. Und bis heute sind sie noch meine Partner und reden wir 15 Jahre.
Ja, toll. Also Winston Churchill hat das ja mal gesagt, nutze die Chancen einer Krise.
Genau.
So, und das hast du ja dann mit 2007, 2008.
Ja.
Und das war schon heftig, also das war schon tolle heftig. Performance.
Genau.
Ja, und heute über 40 Mitarbeiter.
Komm. Genau, knapp 40 Mitarbeiter, ganz genau.
So, und was ist übermorgen?
Übermorgen, ja, wollen wir mal gucken. Jetzt würde mein Vater sagen, erstmal konsolidieren. Also wir haben, wie ich ja schon anfangs gesagt habe, relativ viel im Moment in der Pipeline. Also ja, allein jetzt
über 100 Millionen ist schon ein
genau, Bauvolumen heißt das, Sales Volume ist ja dann nochmal mehr als das Doppelte. Insofern haben wir jetzt in den ersten 6 Monaten des Jahres, jetzt 26, alleine 6 Fertigstellungen.
Oh.
Plus wir bauen gerade 24 Apartments in Palma, ein ziemlich cooles Projekt. Und insofern haben wir jetzt relativ viel zu tun, kannst du dir vorstellen, dass wir das jetzt erstmal auf die Bahn kriegen müssen. Ah, und das sind ja nicht unsere einzigen Projekte. Schön an der Projektentwicklung ist ja, dass es gestaffelt ist und über einen langen Zeitraum geht. Und jetzt haben wir halt, wie gesagt, 6 Fertigstellungen, aber wir haben jetzt ja noch welche im Rohbau, wir haben welche jetzt in der mittleren Phase und. Aber das ist jetzt natürlich für uns das Wichtigste und in diesem Jahr auch wichtig, dass wir die auf die Spur kriegen und dass wir sie dann natürlich auch verkaufen.
Ja, fantastisch, fantastisch. Ja, meine Damen und Herren, James ist am 30., 31. bei uns, bei der Mandelblüte, und ich möchte vielleicht da auch noch mal kurz in den Helikopter gehen. Die Partner, die bei der Mandelblüte mit dabei sind, das sind keine Partner, die transaktionsbezogen informieren, sondern die inhaltsbezogen informieren. Also James wird da sein. Mhm. So, du wirst erklären, was euch von anderen unterscheidet. So, aber nicht das Ding so, kauf das, kauf das, kauf das, sondern wir reden über Inhalte. So, und wenn ich über Inhalte jetzt auch mit dir rede und dein Track Record ist ja einwandfrei, was empfiehlst du den Leuten? Gibt es eine Immobilienkrise auf Mallorca? Wie siehst du den zukünftigen Markt? Auch mit den Verwerfungen, die ja international sind. Wie beurteilst du die Situation?
Ja, also relativ simpel in meinen Augen. Ich würde wirklich sagen, Mallorca hat sich jetzt in den letzten Jahren als ein Safe Haven herauskristallisiert. Also wenn wir uns angucken, du hast angesprochen, politische Unruhen oder wie auch immer oder andere Länder, jetzt vielleicht auch einfach mal Deutschland nennen, wo nicht alles 100% läuft, sehen wir, dass in den letzten Jahren es extrem viele Auswanderungen gibt und hier viele Einwanderungen gibt. Also das passiert ja nicht ohne Grund, sondern die Leute verstehen, dass Mallorca ein sicherer Platz ist, ein sicherer Platz zum Investieren, ein nachhaltig sicherer Platz ist, also Wertbeständigkeit zu 100%. Dann haben wir die Infrastruktur und die Anbindung europaweit überall innerhalb von 2 Stunden oder wo auch immer zu sein. Dann haben wir die Internationalität, die kommt. Also Mallorca ist, sage ich mal, ein Platz mittlerweile für Gleichgesinnte geworden, die und das auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also insofern glaube ich schon, dass Mallorca, also nicht glaube, ich bin davon fest überzeugt, dass Mallorca in den nächsten Jahren ebenfalls nicht an dem Boom, sondern halt einfach weiter wachsen wird. Wir merken, dass internationale Hotelketten kommen. Wir merken, dass internationale Restaurantkonzepte kommen. Und das zeigt ja, dass die Insel, die vielleicht früher sehr oft einfach nur von den Deutschen bewohnt worden ist, jetzt auch ins Augenmerk der anderen Länder rückt. Und wir merken das ja auch bei uns, ob es nun Schweizer sind. Wir haben auch schon an Amerikaner verkauft, obwohl ich jetzt nicht sagen will, die Amerikaner kommen morgen. Das meine ich überhaupt nicht. Aber ich merke schon, dass es internationaler wird. Und das ist ja eigentlich genau das, was die Leute suchen und auch passend zum Thema. Die Familien, vermögende Familien suchen ja im Grunde genommen Sicherheiten in diesen unsicheren Zeiten, in diesen wilden Zeiten, die wir nun mal haben. Und ich glaube, das bietet Mallorca zu 100%.
Ja, und was wir permanent in den gesamten Gesprächen immer sehen, erstklassige Ausbildung für die Kinder.
Super, ja.
Schulsystem hervorragend. Gesundheitssystem mittlerweile ausgezeichnet.
Top.
Wir haben sehr, sehr viele deutsche Engländer, die wirklich hier hinkommen und sich behandeln lassen.
Ja.
So, also für bestimmte Disziplinen, also herausragend. Das sind ja auch, ich sag mal, die weichen Faktoren, die einen Standort nach vorne bringen.
Ja, das ist so.
So, die Erreichbarkeit ist da. Und ich sehe das auch sehr positiv, auf welchem Niveau das wächst oder wie auch immer. Das ist eine Sache, nur das sind die positiven Seiten. Aber meine Damen und Herren, wir müssen auch, und da weiß ich, dass ich bei James auch offene Ohren treffe. Wir müssen darauf achten, dass diese Schere zwischen Arm und Reich mit der Wohnungsnot, dass das nicht so groß wird. Ja, das ist ein Thema, das ist nicht nur ein Thema auf Mallorca, das ist an sich ein, ich sag mal, mindestens ein europäisches Problem.
Genau.
Und da, ja, da müssen wir gemeinsam dran arbeiten, dass wir dieses Thema in den Griff bekommen, denn der soziale Frieden, es der gehört auch dazu.
100%. Aber ich glaube, wir können da sicherlich was tun, aber ich glaube auch, dass da die Politik eine gewisse Verantwortung hat, das Land tatsächlich oder Mallorca als Insel hat eine gewisse Verantwortung. Ja. Und ich glaube, wenn es da subventionierte Bauten geben würde oder wenn Ländereien freigegeben werden, dann müsste das eigentlich machbar sein. Also zumindestens einige, viele Familien glücklich zu machen.
Ja gut. Also
das ist sehr plump gesagt, aber am Ende des Tages.
Komplett richtig.
Aber ist es halt nicht so schwer.
Ja, ja, also diese Wahrheiten sind manchmal plump, sie sind aber einfach.
Genau.
Wirklich, es ist so. Ja. Und da muss ich jetzt der jetzigen Politik ein großes Lob aussprechen.
Genau,
wir haben 4 neue Baugebiete für Wohnungsbau ausgewiesen.
Ja.
So, und wir hoffen alle, dass da etwas geschieht. Denn das sind auch sehr, sehr große Tickets, die da anstehen, ob das Geld zu, ich sag mal, zusammengetragen werden kann und Baukapazitäten. Also das ist eine Vielzahl von Dingen, aber wir haben ein Ziel, so, und wir werden alle unseren Teil dabei tun oder tragen, damit das zu einem guten Ende kommt. Letzte Frage, James. So, was veranlasst dich, an unserem Event teilzunehmen? Was willst du den Gästen da als Takeaway mitgeben?
Also im Grunde genommen haben wir das ja eben auch schon mal angesprochen. Es geht ja, ja um die Internationalisierung, um die Familien. Ist Mallorca ein guter Standort als solches? Und wie gesagt, haben wir ja gerade schon besprochen. Ich glaube, das ist ja, ein absolut sehr, sehr positiver Standort hier und man kann den Leuten generell ja empfehlen, wenn man über Internationalisierung nachdenkt, für die Erben oder wie auch immer, dass Mallorca ein sehr, sehr guter und positiver Standort ist. Und das ist ja seit über 20 Jahren und das wird auch noch die nächsten 40 Jahre sein.
Ja, und James wird mit vielen netten Leuten dann am 30. Das mit dabei sein. Wir sind über 200 Anmeldungen haben wir. So, und da sind sehr interessante Persönlichkeiten mit dabei. James, ich freue mich und recht herzlichen Dank. Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wir hören und sehen uns bald wieder. Dankeschön.
Danke, Jamie.